Ja, guten Morgen. Ich möchte mit euch heute etwas ganz Wertvolles aus Gottes Herzenswelt entdecken. Und ich will euch kurz in ein Bild mitnehmen. Und zwar, das ist das Kreuzfahrtschiff, die Aurora. Und dieses Kreuzfahrtschiff hatte am 1. Mai 2000 seine erste Fahrt. Und 2000 Passagiere hatten sich gefreut auf eine große Mittelmeerkreuzfahrt über 2 Wochen. Und die Reise ging in England los. Allerdings musste diese Reise recht früh abgebrochen werden, wegen eines technischen Schadens. Man hat erst mal versucht, die Sache zu klären und die Leute ein bisschen bei Laune zu halten. Es gab ja genug Beschäftigung auf diesem großen Schiff. Mehrere Swimmingpools, Theater, Konzertsaal, Bars, Restaurants, Sportmöglichkeiten. Also den Leuten wurde es jetzt nicht zwingenderweise ganz schnell langweilig, weil das Schiff jetzt gerade mal stillstand an der französischen Küste. Aber trotz Versuchen konnte man den Schaden nicht beheben und man musste dann 2 Tage später dann die Rückreise zurück antreten. Und man kann jetzt sagen, ist ja nicht so schlimm. Den Leuten auf dem Schiff ging es ja wahrlich nicht schlecht. Und das, was das Schiff zu bieten hatte, war ja auch einiges an schönem Komfort. Und trotzdem, die Welt, die man sehen wollte und die versprochen wurde, die hat man nicht gesehen. Welche Welt möchte Gott mir und dir zeigen? Und wie kann ich Gottes schöne Welt entdecken, die er für seine Nachfolger vorbereitet hat. Und da möchte ich mit euch ein bisschen diese Entdeckungsreise durchführen. Schlagt mit mir auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt, das Markus-Evangelium. Und ich lese uns aus Markus 8 einige Verse. Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Einige halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, andere für Elia und wieder andere für einen der alten Propheten. Und ihr, fragte Jesus weiter, für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, erwiderte Petrus. Aber Jesus schärfte ihn ein, mit niemandem darüber zu sprechen. Dann begann er, ihnen klarzumachen, dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrern verworfen werden muss. Er muss getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Als er ihnen das so offen sagte, nahm Petrus ihn beiseite und machte ihm Vorwürfe. Aber Jesus drehte sich um, sah die anderen Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Geh mir aus dem Weg, geh mir aus den Augen, du Satan. Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von den Menschen. Was passiert hier? Wir werden hier Zeugen einer Halbzeitansprache von Jesus an seine Jünger. Die Struktur, das Markus-Evangelium, kann man eigentlich auch wie ein Fußballspiel strukturieren. Es gibt die erste Halbzeit, das ist das, was in Kapitel 1 bis 7 steht. Dann kommt hier eine Art Kabinenansprache von Jesus. Und dann 8 bis 16 ist die zweite Halbzeit, von 9 bis 16. Und heute Abend wird die Kabinenansprache sehr wichtig sein. Wir werden uns heute Abend um 18 Uhr viele im Geiste verbunden fühlen, wenn wir Deutschland bei der Europameisterschaft im Finale die Daumen drücken. Und heute wird die Ansprache vermutlich sehr, sehr wichtig sein, die der Trainer in der Halbzeit halten wird. Die Ansprache soll das Team wieder aufbauen und motivieren, wenn es schlecht läuft, sich nicht aufzugeben, weiterzukämpfen. Oder wenn es gut läuft, das Team zu loben, aber auch zur Konzentration und Wachsamkeit ermahnen. Aber diese Halbzeitansprache in der Kabine von Jesus zu seinen Jüngern, die ist schon komisch. Die erste Halbzeit, die läuft für Jesus und seine Jünger ziemlich gut. Jesus hinterlässt viel, viel Eindruck. In jedem Kapitel des Markus-Evangeliums von 1 bis 8 steht mindestens eine Begebenheit, wo Jesus sich mächtig erweist. Viele Wunder oder die Wunder, die er tut, hinterlassen die Menschen sprachlos und außer sich vor Verwunderung zurück. Oder das, was er spricht, ist von großer Vollmacht gekennzeichnet. Und die Menschen staunen sehr, was da von Jesus für eine Weisheit und für eine Göttlichkeit dahinter lässt. Und das können wir hier in dieser Tabelle sehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganz viel Eindruck, was sie hinterlässt. Und die Menschen strömen in Scharen, da wo sie mitbekommen, dass Jesus da auftauchen wird. Und es könnte eigentlich aus Sicht von Jesus und seinen Jüngern für sie nicht besser laufen. Und die Jünger erkennen zu Recht, wer Jesus ist. Die Menschen sind größtenteils schon nah dran, also er ist ein Prophet, vielleicht sogar einer der Alten, er könnte vielleicht Mose sogar sein. Zumindest hat Jesus auf jeden Fall einen hohen Stand. Menschen sind schon nah dran an der Kenntnis, dass Jesus etwas ist, was sie bisher noch nicht auf der Erde hatten. Und Petrus bringt sogar auf die Zehen: Jesus, du bist der Messias. Und dann kommt aber das Komische: Jesus schärft ihn ein, sprecht mit keinem ein Wort darüber. Behaltet das für euch. Und was macht er stattdessen? Er kündigt seinen Tod an. Und danach ist die Zeit der Wunder und des Eindrucksschindens erstmal vorbei. Von Kapitel 9 bis 16 passiert nichts derartiges, was wir in der ersten Halbzeit, was die Menschen erlebt haben. Die Zeit der mächtigen Reden und Wunder ist vorbei. Und Jesus erklärt das und legt auch alles offen und sagt, wir gehen jetzt einen anderen Weg. In Markus 10 hier zum Beispiel, er sagt zu seinen Jüngern, passt auf, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Und dann kommt so gesehen ein Stück weit der Abstieg von Jesus hin zu Golgatha. So, Jesus spricht und Jünger, alles klar, alles verstanden? Eben nicht. Für die Jünger war das überhaupt nicht klar. Und für Petrus macht diese Ansprache in der Kabine überhaupt keinen Sinn. Das ist die schlechteste Kabinenansprache, die man sich vorstellen kann. Und das macht für die Jünger keinen Sinn. Deswegen muss Petrus Jesus da irgendwie ins Wort fallen. Und nicht nur Petrus kapiert jetzt diesen neuen Weg nicht, auch die anderen Jünger verstehen das nicht. In Markus 10 kommen die zwei Jünger, Johannes und Jakobus, zu Jesus und sagen: Jesus, wir haben einen Wunsch an dich. Was ist euer Wunsch? Muss ich links oder rechts rücken? Sie sagen: Jesus, wir möchten eines Tages links und rechts auf deinem Thron sitzen. Was zeichnet dieses beide Verhalten der beiden Jünger aus, Petrus und der zwei Brüder? Es ist für sie ein Ruf nach Ehre. Zum einen Ehre für Jesus, wo Petrus sagt: Jesus, das soll dir auf keinen Fall passieren. Oder die zwei Brüder, die sagen: Jesus, wir möchten, wenn wir schon mal zu deinem ganz engen Kreis gehören, dann soll das auch so bleiben, am besten bis in alle Ewigkeit. Wir möchten gerne im Himmel links und rechts neben dir sitzen. Und beide Verhaltensweisen hatten keine gute Reaktion von Jesus hervorgerufen. Auf der einen Seite Jesus, der diesen Petrus so scharf zurechtgewiesen hat, fast schon beleidigt hat, er sagt, geh weg, Satan. Und der Versuch der Jünger bei Jesus, einen guten Platz zu ergattern, lesen wir in Markus 10. Die anderen Jünger, die hörten das und ärgerten sich über diese Offensive. Und auch selbst Jesus, er ringt darum, die Jünger verstehen zu lassen, wofür er da ist, hier auf dieser Welt. Markus 10, Vers 45, nach diesem Anliegen der Jünger, steht geschrieben, wo Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und ich denke, Jesus ringt auch mit uns, dass wir verstehen, wofür er hier in seinem Heiligen Geist auf der Erde ist, wofür wir ihn brauchen. Interessant ist, nach diesem Gespräch erzählt uns hier Markus Evangelium eine andere Begebenheit, wo ein Mensch da ist, der einen ganz anderen Ruf an Jesus hatte, der mit einem ganz anderen großen Anliegen zu Jesus kam, nämlich die Geschichte des blinden Bartimäus, wo er hört von Jesus kommen und er erkundigt sich, wer das ist, ja, das ist Jesus, und das erste Reaktion ist Jesus, zu Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Bibel zeigt uns hier, dass das ein Gott wohlgefälliges Anliegen ist. Die Reaktion der Menschen, die war dann, wo Jesus sagte, bringt ihn zu mir, da kommen einige Männer und heben ihn hoch, den Blinden sagen, nur Mut, komm, er ruft dich. Absolut willkommen mit diesem Ruf, Jesus, erbarme dich meiner. Und ich glaube, oder ich möchte mir und möchte uns die Frage stellen, weil ich glaube, das ist angemessen, wenn wir so dieses betrachten, was hier geschieht und wo Jesus jemandem einen Korb gibt und jemand sagt, ja, dein Anliegen ist willkommen, ist, glaube ich, die Frage, was für einen Gott brauche ich? Vielleicht kann ich sagen, na gut, das habe ich doch gar nicht zu entscheiden, Gott ist Gott halt. Gut, dann fragen wir anders, sagen, was für einen Gott möchte Gott für mich sein? Was für einen Gott möchte Gott für dich sein? Wir sehen hier, dass Jesus darum kämpft, um klarzustellen, dass er ein Gott sein möchte, der sich für dich erbarmt. Das ist Gottes große Hauptsache mit uns, mit den Menschen auf der Welt, sich erbarmen zu wollen. Und dieses Erbarmen ist einer der großen roten Faden, der sich durch die Bibel hindurchzieht. Und ich möchte uns einfach nur einige Verse aus Altem und Neuen Testament uns einfach nur kurz lesen, die das zeigen, ja, das ist ein großes Anliegen, eine große Gabe, ein großer Schatz für Jesus, den er loswerden möchte. Wir haben eben 2. Mose 34 gelesen, Gott gnädig und barmherzig und reich an Güte und Treue. Im Psalm 32, Vers 1 ist David, der schreibt, wie glücklich ist der, dem die Verfehlungen vergeben sind und die Sünde zugedeckt. Und Salomo schreibt im Prediger 3, Vers 23, die Barmherzigkeit des Herrn ist jeden Morgen neu. Jesaja 61, Vers 1, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden. Jeremia 31, Vers 20, mein Herz schlägt für ihn, ich muss mich über ihn erbarmen. Im Propheten Hosea 11, Vers 8 steht geschrieben, mein ganzes Mitleid ist erregt. Der Prophet Micha schreibt in 5, Vers 1, wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes, denn er ist barmherzig. Im Neuen Testament 2 Verse, einer aus Römer 5, Vers 15, die ganze Menschheit wird durch die Gnade eines Menschen, nämlich durch Jesus Christus, überreich beschenkt. Und die Annahme und die Gaben Jesu und die geistlichen Schätze, die Jesus uns gibt, so steht es in Epheser 1, Vers 6, es diente alles zum Lob seiner herrlichen Gnade. Brauche ich so einen Gott? Ich denke ja, wir, die Menschen, die Welt, so sagt uns zum Beispiel Paulus, wir seufzen unter den Lasten des Lebens, unter den Lasten der Welt, dem Versagen, aber auch den Sorgen und all dem Unkontrollierbaren und Unlösbaren, das unser Leben im kleinen wie im großen Kreis umgibt. Ist es eine gute Nachricht? Fühlt sich das gut an, dass wenn ich jetzt wüsste, ja, Barmherzigkeit ist wirklich das Wichtigste, was Gott für mich bereitstellen muss und was ich brauche. Ist es eine gute Nachricht? Das kommt darauf an, ob das für dich eine gute Nachricht ist. Es kommt darauf an, wie peinlich und wie unangenehm es dir ist mit Barmherzigkeit. Ich kann mir vorstellen, wie Gott sagt, ja, rechtlich gesehen, ich habe es ja versprochen und theoretisch ja, kriegst du all die Barmherzigkeit. Aber ich bin trotzdem verärgert über dich, wenn du einen Fehler machst. Wenn ich mir Barmherzigkeit mit einer großen Portion enttäuscht sein und vielleicht sogar genervt sein von Gott vorstelle, dann möchte ich davon nicht so oft Gebrauch machen. Oder wenn ich denke, zuerst müsste ich derjenige sein, der Gott etwas bringt. Er hat ja schon etwas Großes gebracht, so dass ich überhaupt jetzt mit ihm leben darf und Hoffnung haben darf, ist er schon groß genug, aber jetzt ist die Hauptsache, was ich dafür zurückgebe. Wenn ich denke, dass das es jetzt auf mich drauf ankommt, dann darf ich nicht schwach sein. Weder körperlich, aber erst recht nicht als Nachfolger im Glauben. Dann ist Barmherzigkeit eher so eine bittere Pille, die man nehmen muss, weil man ja durch sie sonst nicht gesund wird. Aber ich würde sie gerne aussparen. Ich würde sie gerne, dass es nicht nötig ist. Und ich glaube, das ist eine große Glaubenskunst, Barmherzigkeit nicht als ein elendes Übel anzusehen. Ja, ich sehe es ein, ich muss immer wieder zu Jesus kommen, sondern sich zu freuen, dass er so gerne ein Retter sein möchte. Ich möchte uns an einem starken Beispiel zeigen, wie groß und wie umfassend die Barmherzigkeit Gottes ist, aber auch wie wohlwollend und wie warm Jesus Barmherzigkeit betrachtet. Im Psalm 51 ist ein Psalm, den David geschrieben hat, nachdem er sich auf eine wirklich widerwärtige Weise versündigt hat. Er ist mit einer Frau eines anderen fremdgegangen und weil er nicht wollte, dass das zutage kommt und er die Blamage vor einem seiner Diener da bekennen muss, hat er ihn um die Ecke gebracht. Und nachdem er durch die Überführung eines Propheten seine Schuld begriffen hat, schreibt er diesen Psalm, ein sehr schwerer Psalm. Und nach dem Bekenntnis hat er auch eine Bitte an Gott. Und dieser Psalm finde ich total interessant. Da steht geschrieben, Vers 9, entsündige und wasche mich. Vers 10, lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. Vers 11, verbirg dein Gesicht nicht von meiner Schuld. Und lösche die Schuld aus. Vertreib mich nicht aus deiner Nähe und lass mich wiederkehren die Freude des Heils. Nimm die Blutschuld von mir und löse mir die Zunge, dass mein Mund dein Lob verkünde. Das war jetzt in der Reihenfolge, wie es geschrieben steht, aber mir fällt auf, es gibt nur zwei Gruppen, wie hier jemand die Zuwendung Gottes erbittet. Auf der einen Seite geht es viel um, dass er verschont wird von einem Gericht Gottes. Und auf der anderen Seite hat er die Bitte, dass sich Gott ihm ganz intensiv und nah und warm wieder zuwendet. Und ich finde das total verblüffend, weil für mich sind die Sachen, die in der rechten Seite stehen, eigentlich unverschämte Sonderwünsche. Und man möchte sagen, wenn einer sowas schreibt, Junge, sei doch froh, dass du überhaupt noch lebst. Eigentlich müsstest du tot sein. Eigentlich müsstest du für dieses Vergehen zweimal gesteinigt werden. Einmal für den Ehebruch und einmal für den Tod eines anderen. Sei doch froh, dass du überhaupt noch am Leben sein kannst. Und sei froh, wenn Gott überhaupt noch dich mit einem Auge anguckt von der Seite und du nicht auf ewig verloren gehst. Das müsste dir doch reichen. Wie kann man so dreist sein und dann noch sagen, ich hätte gern wieder Fröhlichkeit und Freude? Das wäre vielleicht so unser Verständnis, wie man zu Gott kommen kann, nachdem man sich so widerwärtig verhalten hat. Habe ich ein Recht darauf, das zu bitten? Nein. Muss ich mich schlecht fühlen, so etwas zu bitten? Offensichtlich noch weniger. Und ich bin total dankbar, dass uns Gott diesen Psalm gibt, dass wir das glauben können, wie wohlwollend er in seiner Barmherzigkeit ist. Von selber würden wir instinktiv von unserem Seelenempfinden nie auf die Idee kommen, dass man Gott auch noch nach sowas bitten kann. Nicht nach so einem Versagen, nicht nach so einer Aktion. Und deswegen können wir Gott so sehr danken, dass er uns so etwas hinterlässt, weil es für uns gilt. Und zwei Aussagen von bekannten Menschen. Luther hat einmal gesagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Denn dort geschieht ein fröhlicher Wechsel. Das, was ich gebe, das, was ich bekomme und bekommen darf und bekommen erwarten darf, das soll Freude bewirken. Und der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, ein Mann ruht dann in der Vergebung der Sünde, wenn der Gedanke an Gott ihn nicht an seine Sünden erinnert, sondern daran, dass sie vergeben sind. Ich glaube, das ist das, was Gottes Herzenswelt ist und diese Welt, die uns Gott erleben lassen möchte. Diese schöne Aussicht, die wir sehen können, die uns Gott nicht vorenthalten möchte, trotz anderen schönen Sachen. Aber diesen schönen Ausblick aus dem Schiff, der Nachfolge, in dem wir uns befinden, diese Aussicht möchte Gott uns nicht vorenthalten. In den verschiedenen Schauplätzen des Lebens, diese Aussicht möchte Gott, dass wir nicht verpassen. Ein gutes Werk zu tun, ist wirklich eine schöne Sache, auch damit will Jesus uns segnen. Aber wirklich, ich denke, der größte Schatz von Gott ist, uns zu zeigen, was für ein barmherziger Diener er für uns ist. Wir sind geborgen in ihm. Und es gibt ein sehr, sehr schönes Buch, schon viele Jahrhunderte alt, aus dem 17. Jahrhundert. Das heißt Geborgen in ihm. Und diese Passage, die ist wirklich Gold wert, die zu kennen, wie hingebungsvoll Jesus ist. Er schreibt, zwei Dinge plagen den Frieden eines Christen sehr. Einmal ihre anhaftenden Schwachheiten Und als zweites die Angst davor, dass man in den kommenden Tagen nicht auszuharren vermag. Und das ganze Buch dreht sich eigentlich um Jesaja 42, diesen Diener Gottes, der versprochen hat, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Und er schreibt hier von einem Zwiegespräch, was man mit dem Teufel, wenn er kommt, halten kann, wenn er einen anklagt über den eigenen schwachen Glauben. Und der Ankläger sagt, du bist ein großer Sünder. Und ich kann sagen, Jesus ist ein großer Erlöser. Ja, aber du hast keinen Glauben, keine Liebe. Aber ja, einen Funken Glauben und einen Funken Liebe. Aber Christus wird das nicht beachten. Aber ja, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Aber er glimmt so wenig und er glimmt so schwach, dass er irgendwann ausgehen und zunichte gemacht wird. Aber nein, Christus wird ihn nähren, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Und das Fazit ist, wenn unser Glaube so fest wäre wie unser Stand in Christus, sicher und glorreich, was wären wir dann für Menschen? Was für glückliche Menschen wären wir, wenn das, was uns in Christus gesichert ist, unser Glaubensleben und unsere Nachfolge prägen würde. Und deswegen glaube ich, ja, Barmherzigkeit ist das Größte und Schönste, was uns Jesus geben möchte, Tag für Tag. Er ist einer, der danach sucht, wen kann ich begnadigen? Und ich wünsche uns, dass wir mehr und mehr Menschen werden, für die Barmherzigkeit nicht nur ein notwendiges Übel ist, sondern eine Freude ist, weil man weiß, zu dem ich komme, für den gibt es nichts Schöneres, als sich über mich zu erbarmen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Ich bete noch. Lass uns mal kurz aufstehen. Jesus, Herr, ich danke dir so sehr, dass du uns mit Sachen beschenkst, Herr, die uns eigentlich erstmal gedanklich überfordern, weil wir uns das nicht vorstellen können, dass jemand so sein könnte, weil unser Leben ist nicht das und das, was wir so erleben miteinander und vor allen Dingen auch in uns selber. Und deswegen können wir uns das echt schlecht vorstellen, aber wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst und deine Reden gibst. Und so können wir dich erkennen, Herr, in deinem großen Erbarmen. Und wir sind willkommen bei dir. Nicht nur jeden Tag neu, sondern jeden Augenblick neu, weil du uns etwas schenken willst, Herr, was groß und schön ist und was wirklich frei macht, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wir kommen können mit Versagen, aber auch mit Schwachheiten, mit Nöten, mit Sorgen, das, was uns echt zu groß ist, was wir selber nicht lösen können. Und andere Menschen auch nicht. Jesus, danke schön, dass du da unsere Adresse bist, Herr. Und du rufst uns täglich, Herr, zu dir. Vielen, vielen Dank, Herr. Danke, dass wir dich kennen, danke, dass wir dir nachfolgen. Aber vielen Dank zuerst, Herr, dass du uns dienst und dass du in deinem Reichtum bei uns bist. Amen.